Sie hören den Kurier.
Susan, I want to add, but if, Mr. Vice President, I'm speaking.
I have to
I'm speaking.
Falls ihr heute in der Arbeit in müde Gesichter geblickt habt, kann das entweder daran liegen, dass die Kaffeemaschine im Büro kaputt ist, das solltet ihr dann unbedingt schnellstens beheben, oder dass eure Arbeitskollegen in der Nacht das TV-Duell zwischen den amerikanischen Vizekandidaten Mike Pence und Kamala Harris geschaut haben. Zugegeben, auch wenn es sich gerade nicht so angehört hat, dieses Duell ist um einiges ruhiger abgelaufen als jenes zwischen Trump und Biden. Na gut, das war auch eine Schlammschlacht der Extraklasse. Diesmal gab es wenig Untergriffe, ab und zu sind sogar Komplimente verteilt worden und Pence und Harris ließen sich im Großen und Ganzen auch ausreden. Harsche Kritik aneinander gab es aber trotzdem einige.
Well, the American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Ja, und harsche Kritik gab es heute auch vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ. Denn Wien ist nun aus dem Krisenstab des Innenministeriums ausgestiegen. Denn nach den Umstellungen, die es da gab, sieht Hacker es nicht mehr als sinnvoll an, seine Mitarbeiter in diese Sitzungen zu schicken.
14 Uhr aus dem EMS-Informationen rausziehen zu wollen, heißt, dass bis 14 Uhr Informationen ins System eingespielt werden müssen. Und ich halte daher nichts davon, unsere Personalressourcen dann in Sitzungen zu vergeuden, anstatt in die Analyse zu investieren. Abgesehen davon, dass wir ja feststellen können, dass das Innenministerium sich mehr zum Propagandaministerium entwickelt hat. Und daher, glaube ich, macht es einen Sinn, da jetzt einmal die Phase nach dem Wahlkampf wieder abkühlen zu lassen. Da kommen jetzt jeden Tag irgendwelche Falschmeldungen und Falschstatistiken raus und das wird wirklich mühsam. Und ich möchte, dass meine Mitarbeiter sich nicht den ganzen Tag beschäftigen mit der Falsifizierung von Falschmeldungen, sondern ihren Job machen.
Dass Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP das weniger erfreulich findet, das liegt wohl auf der Hand. Er meint, das zeigt, dass es hier wenig Kooperationsbereitschaft von seitens der Stadt Wien gibt. Ja, und zum allgegenwärtigen Thema Corona hören wir jetzt gleich auch in zwei spannende Interviews hinein. Also unbedingt weiter zuhören. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Daily Podcast. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Covid-19 hat die Welt ja doch ziemlich auf den Kopf gestellt. Reisen ist de facto nicht möglich, immer wieder gibt es neue Maßnahmen und viele Jobs, die verloren gehen. Erst unlängst haben ja zahlreiche bekannte Unternehmen, wie etwa das Sacher, angekündigt, dass sie Mitarbeiter entlassen müssen. Aber durch die Krise sind auch neue Jobs entstanden. So etwa der Job des Contact Tracers. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr sitzt daheim, euer Handy klingelt und am anderen Ende meldet sich ein Contact Tracer, weil ihr Kontakt mit einer infizierten Person hattet. Wie würdet ihr da reagieren? Wie der Alltag eines Contact Tracers ausschaut und wie die Leute so reagieren, wenn sie angerufen werden, das hat mein Kollege Wolfgang Atzenhofer mit dem niederösterreichischen Contact Tracer Thomas Stockner besprochen.
Herr Stockner, wir befinden uns hier in der Bezirkshauptmannschaft in Scheibs. Und Sie sind Teil oder Mitglied im Team der Contact Tracer. Können Sie kurz schildern, wie Sie zu dieser Aufgabe gekommen sind?
Ja, also es hat bei mir definitiv im März 2020 begonnen, wie die Fallzahlen der Corona-Fälle gestiegen sind, haben wir in der Bezirkshauptmannschaft Personen gesucht, die beim Contact Tracing mithelfen wollen. Und ich bin auch gefragt worden und habe mich natürlich bereit erklärt, hier mitzuhelfen. Ja, das war eigentlich der Beginn, wie ich da dazugekommen bin.
Mittlerweile haben Sie verschiedenste Schulungsmodule durchgemacht und sind auch im Management dieses Stabes tätig.
Ja, ich bin jetzt auch in der Stabsleitung tätig. Mhm, ja. Mhm.
Der Bezirk Scheibs ist in der Vorwoche aufgefallen mit einer erhöhten Fallzahl und ist dadurch auch in der Ampelfarbe auf Orange gerutscht. Können Sie kurz schildern, was das für Sie und Ihre Kollegen bedeutet hat?
Ja, also zunächst hat man mal versucht herauszufinden, warum das eigentlich so gekommen ist. Waren es Cluster, waren es Feiern, was war es tatsächlich? Die Arbeit selbst im Contact Tracing und in der Stabsarbeit hat sich so dargestellt, also erstens einmal, dass natürlich sehr viele Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern innerhalb des Bezirkes gegeben hat, aufgrund der Kontaktlisten natürlich von den Erkrankten. Es waren ja eben bis zu 45 Erkrankte gleichzeitig bei uns im Bezirk, und das ist wirklich eine sehr hohe Zahl. Und aufgrund der Kontaktlisten waren dann die Kontaktpersonen 1, also die engeren Kontakt hatten oder persönlichen Kontakt hatten, aber auch die anderen zu verständigen über die mögliche Absonderung oder und über die weitere Vorgangsweise. Also wir haben angerufen bei den Personen, haben sie informiert, haben einmal nachgefragt, wie der Kontakt überhaupt war, wie sich das Ganze gestaltet hat mit der kranken Person, und daraus wurde noch ein geschlossen, auch gemeinsam dann mit dem Epidemie- oder Amtsarzt, die Einschätzung als Kontaktperson 1 oder 2.
Wenn man jetzt einen Infizierten oder einen Erkrankten herausgreift, wie hoch ist da die Zahl der Personen, die man aufgrund dessen anrufen soll oder muss?
Also die Kontaktliste, die Kontaktlisten sind unterschiedlich. Also ich denke, die untere Zahl würde so bei 10 vielleicht lauten, 10 Kontakten, nach oben hin 50, 60, 80. Also das ist, es kommt immer auf die Personen dann selbst drauf an, aber diese Fallzahlen haben wir, also diese Kontaktfallzahlen haben wir selber gehabt.
Das heißt, auf jeden Mitarbeiter kommen da enorme Telefonatssummen zusammen.
Genau. Und das waren eben dann so Zeiten, wo wir 15, 16, 17 Stunden pro Tag dann gearbeitet haben.
Da kommt man auf wie viele Gespräche?
Das kann ich leider nicht sagen, aber es waren eine Unmenge von Gesprächen.
Sie haben vorhin kurz anklingen lassen, dass Sie auch eine persönliche Erfahrung mit Covid-19 haben. Ihre Eltern sind erkrankt gewesen.
Ja.
Dadurch haben Sie auch Erfahrungen gesammelt, die Ihnen bei der Arbeit helfen oder Sie dabei begleiten. Können Sie das kurz schildern?
Ja, kann ich. Und zwar, meine Erfahrungen daraus waren erstens einmal, erkrankte Personen oder auch das Umfeld dieser erkrankten Personen brauchen sehr viele Informationen. Sie brauchen sehr viele Informationen, sie brauchen sehr viele Gespräche, sie wollen gehört werden. Und man braucht daher auch im Contact Tracing nicht nur Zeit, die Informationen einzuholen, sondern man bekommt auch sehr viele Anfragen, Gespräche, Ängste, Paniken und so weiter mit, wo man mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam dann versucht, wieder etwas Ruhe hineinzubringen. Und hier kann auch vielleicht meine eigene Erfahrung ein bisschen mithelfen, damit man zum Teil Angst wieder nehmen kann. Covid-Erkrankung heißt nicht immer, mit dem schlimmsten Fall rechnen zu müssen. Und das hat manchen, glaube ich, schon wirklich geholfen, dass man weiß, also muss nicht immer schlecht enden.
Welche Emotionen erlebt man da am Telefon?
Ja, da gibt es auch alles von sehr verständnisvoll, von sehr informativ bis hin zu tatsächlichen emotionalen Ausbrüchen, weil man einfach die gesetzlichen Bestimmungen nicht verstehen kann oder will, ich weiß das nicht, aber manche verstehen das einfach nicht, warum man das machen muss, und das sieht man uns, die Bezirkshauptmannschaft Scherbs, als Schnittstelle zwischen der Gesetzgebung und dem Bürgerkontakt, natürlich als erste Ansprechperson, und hier müssen wir und wollen wir auch versuchen, die Bürger möglichst gut zu informieren, und das bedarf natürlich auch große Zeit, und diese Emotionen auch vielleicht wieder etwas zu beruhigen. Also Empathie müssen wir auf alle Fälle zeigen. Also es ist nicht einfach so, dass man mit der Arbeit dann abschließen kann, sondern man versucht schon, den Bürgerinnen und Bürgern die bestmöglichste Unterstützung zu geben.
Wie hoch schätzen Sie die Kooperation der Bevölkerung ein jetzt in Prozenten?
Also ich würde meinen, die Kooperation liegt so bei 90% auf alle Fälle, ja.
Wie geht es Ihnen im Privatleben, wenn Sie abseits Ihrer Tätigkeit angesprochen werden oder in Diskussionen geraten rund um das Coronavirus? Sie sind ein Experte und werden wahrscheinlich da in Diskussionen verwickelt. Ist das oft schwierig?
Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, weil die Meinungen sehr divergieren. Eben manchmal hört man, dass es Covid gar nicht gibt. Das ist eine Erfindung von irgendjemandem. Manche Personen sind sehr, sehr ängstlich. Manche Personen haben einen guten Wissensstand über die aktuelle Rechtslage. Ich ziehe mich meistens darauf zurück, auf das, was gesetzlich vorgegeben ist, und bringe nicht meine eigene Meinung ein, weil das immer wieder zu Verwirrungen beiträgt und daher einfach die Informationen möglichst emotionslos zu sagen, so ist die Vorgabe im Gesetz, wir haben uns danach zu halten und damit bin ich, glaube ich, bis jetzt ganz gut gefahren.
Jetzt noch kurz abschließend, das Wissen über dieses Virus und auch über die Vorschriften divergiert ja in der Bevölkerung sehr stark. Hätten Sie Ideen, wie man das schlagartig verbessern könnte?
Das ist eine schwierige Frage.
Weil man die Bevölkerung. Was soll der Normalbürger oder welche Schritte oder welche Grundstufen soll sich der Normalbürger jetzt an Wissen über diese Situation aneignen?
Also ich denke, einerseits ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn man auch diese öffentlichen, auch im Fernsehen zum Beispiel, diese Informationen sieht. Hier hat man einmal schon eine große Menge an Informationen, wo man grundsätzlich erst einmal über die gesetzlichen Bestimmungen erfährt. Also da weiß man, was darf ich, was darf ich nicht, was kann ich machen. Das ist schon mal grundsätzlich ganz gut. Ansonsten rufen aber auch bei uns in der Bezirkshauptmannschaft sehr viele Leute an und informieren sich über den aktuellen Stand, was darf ich heute machen. Wie zum Beispiel Gewerbetreibende rufen bei uns an und fragen, darf ich jetzt aufmachen, wie viele Personen darf ich in mein Gasthaus einlassen, unter welchen Voraussetzungen. Das sind die häufigsten Fragen, die wir bekommen und diese Fragen kann man bei uns in der Bezirkshauptmannschaft auch teilweise außerhalb der Dienstzeiten einbringen. Wir haben hier einen Telefondienst, wo eben der Gesundheitsstab zur Verfügung steht und das kann man natürlich während der Dienstzeiten, aber teilweise auch außerhalb in Verbindung nehmen.
Wie oder bis wann oder wie lange schätzen Sie, müssen Sie noch als Contact Tracer arbeiten und was machen Sie danach?
Also ich werde sicher noch länger als Contact Tracer arbeiten, beziehungsweise auch in der Stabsleitung. Bis wann das Ende sein wird, kann ich leider nicht sagen, aber es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach dieser Zeit kann ich mich wieder ganz intensiv meiner eigentlichen Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe wenden. Jetzt habe ich Gott sei Dank meine Kollegin, die mich sehr gut vertritt, die zusätzlich mehr Arbeit machen muss, aber sie macht das sehr gerne, was ich weiß, zumindest sagt sie das. Und das ist gut so, dass auch in diesem Bereich die Versorgung stattfindet.
Herzlichen Dank.
Bitte gerne.
Corona bringt nicht nur die ein oder andere neue Job-Description, wie etwa die des Contact Tracers für die Visitenkarte, sondern vor allem auch eine Lawine an unterschiedlichen Maßnahmen. Seit letzter Woche Montag haben wir in Wien ja die Gastroregistrierung in den Restaurants und Cafés. Also statt schnell mal auf einen Café reinspringen, heißt es jetzt entweder Zetteln ausfüllen oder QR-Code mit dem Handy scannen und Daten eingeben. Und genau über diese Daten machen sich viele Leute Sorgen. Was passiert mit denen, wo landen die und wer hat denn jetzt eigentlich aller Einblick auf meine Klardaten? Diese Sorgen finden Anklang und deswegen gibt es auch schon die unterschiedlichsten App, die eben genau dafür sorgen sollen, dass diese Daten verschlüsselt und somit sicher sind. Vor kurzem sind nun auch Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck gemeinsam aufgetreten, um ihr eigenes digitales Registrierungssystem zu präsentieren. Warum das besser sein soll als so manche App, die es bereits am Markt gibt, das hat Chronik Wien-Chef Christoph Schwarz mit Walter Ruck besprochen.
Heute bei uns zu Gast Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer. Herr Präsident, vielen Dank fürs Kommen.
Herr Schwarz, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Präsident, Sie waren gestern auch ganz groß in den Medien. Sie sind gemeinsam aufgetreten mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und haben eine neue digitale Lösung für die Gästeregistrierung in der Gastronomie präsentiert. Eine Art digitales Gästebuch, könnte man sagen. Und dieser Auftritt hat Ihnen durchaus auch Kritik eingebracht, nämlich Kritik Ihrer eigenen Mitglieder, die sagen, warum wird da jetzt ein neues Tool entwickelt, wenn es doch so viele junge, kleine, moderne Unternehmen gibt, die ähnliche App-Lösungen schon entwickelt haben und die jetzt eigentlich jeden Auftrag brauchen könnten.
Also ich hoffe, ich habe jetzt keine Kritik überhört, weil zu mir ist die nicht vorgedrungen. Ich habe ganz im Gegenteil sehr viel Zuspruch bekommen von den Gastronomiebetrieben und von den Kaffeehausbetrieben, wenn man es ist in Wirklichkeit gegangen. Ne? Vielleicht, um das ein bisschen von vorne aufzuzäumen, das Pferd von vorne aufzuzäumen. Wir haben eine Situation gehabt, wo man vor der Wahl gestanden ist, entweder zu registrieren oder die Sperrstunde nach vor zu verlegen. Und ich habe mich da mit dem Herrn Bürgermeister drüber ausgetauscht und wir beide waren der Meinung, dass es für die Gastronomie und für die Kaffeehäuser wesentlich besser ist, zu registrieren, denen die Sperrstunde nach vor zu verlegen. Weil überlegen Sie sich, Sie gehen sicher genauso wie ich sehr gern zu Wiener Gastronomen und essen dort, aber Sie können keinen Tisch ab 19 Uhr mehr verkaufen, wenn Sie um 22 Uhr zumachen. So, das war der erste Punkt. Jetzt hat man natürlich den Gastronomen damit eine Riesenverpflichtung auferlegt. Nicht? Also das heißt, Sie müssen das Ganze verwalten, das ist bürokratischer Aufwand, aber Sie haften auch für die Datensicherheit der von Ihnen aufgenommenen Daten. Und genau das war der Ansatzpunkt, den wir lösen wollten. Wir wollten die Gastronomen freispielen von der Verpflichtung, also nicht von der Verpflichtung freispielen, aber wir wollten ihnen das Risiko wegnehmen, für die von Ihnen aufgenommenen Daten zu haften. Diese Lösung ist ja so aufgebaut, dass der Gastronom an sich nicht mehr sieht, die Echtdaten des Gastes sieht, sondern die werden sofort an einen sicheren Server übermittelt. Dieser sichere Server wird gemeinsam auch mit der Stadt Wien betrieben und im Bedarfsfall kann letztendlich ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde nicht auf die Daten direkt zugreifen, sondern er muss zuerst beim Gastronomen den Schlüssel des Gastronomen abholen, kann dann mit dem eigenen Schlüssel entschlüsseln, wobei der Gastronom nicht einmal weiß, welcher Tag wird nachgefragt, um auch hier jeden Gast sicherzustellen, also Daten sicherzustellen. Und erst eine dritte Person, die die Auswertung macht, kann dann mit einem weiteren Schlüssel den Klartext zählen. Also es geht im Grunde genommen nicht darum, dass ich sage, ich habe jetzt eine App oder digitale Lösung, wo ich, und verzeihen Sie, wenn ich das sehr salopp ausdrücke, wo ich das jetzt in einer Excel-Liste überspiele, die dann bei mir am Computer ist, ich will da jetzt nichts kleinreden, sondern es geht wirklich um ein sehr ausgeklügeltes System, das Datensicherheit garantieren soll.
Aber jetzt hat die Wiener Wirtschaftskammer ja unzählige Mitglieder, Sie kennen sicher die genaue Zahl. Und da wären keine dabei gewesen, wo man sagt, ja, da hat schon jemand was entwickelt oder denen trauen wir das zu, da schauen wir, dass wir da die Kooperation suchen?
Also ich glaube, wir trauen das allen Mitgliedern zu, das zu bewerkstelligen und das zu machen. Es ging hier, einen Partner zu finden, der auch auf der anderen Seite gemeinsam mit der Stadt Wien sicherstellen konnte, dass die Anforderungen oder wenn Sie so wollen, eine Art Zertifizierungsanforderung seitens der Stadt Wien erfüllt werden kann, weil ja letztendlich auch die große Herausforderung darin besteht, den Zeitraum zu verkürzen zwischen Auftreten eines Verdachtsfalles und Information der möglichen Kontaktpersonen aus der Kontaktgruppe 1. Und das ist natürlich jetzt irgendwo schon eine Situation, wenn ich das elektronisch abspielen kann, relativ schnell, ist es anders, wie wenn ich das so wie derzeit in einer analogen Form oder wenn ich viele verschiedene Systeme habe, die individuell derzeit vollkommen ausreichend sind. Aber das, was dahinter steht und was man eigentlich erreichen will, mehr Sicherheit auf der einen Seite für den Gastronomen zu generieren, aber auch für die Bevölkerung, indem ich die Zeit verkürze, das kann ich nur mit einer großen Lösung machen.
Jetzt muss es Ihnen noch gelingen, die Gastronomen dazu zu bringen, diese Lösung auch anzunehmen. Was ist da geplant?
Also ich weiß nicht, mir wird mein Mitarbeiter jetzt gerade eben gesagt, dass sie die Hotels bei uns angefragt haben, ob sie in diese Lösung auch hineinkommen können. Jetzt muss man sagen, genau genommen ist es ja so, dass die beiden Fachgruppen der Gastronomie und der Kaffeehäuser diese Lösung entwickelt haben, weil die ja auch über die Fachexpertise verfügen und wissen ganz genau, was brauchen denn jetzt unsere Mitglieder, wo drückt denn der Schuh, wie funktioniert denn so ein normaler Ablauf in einem Gastronomiebetrieb oder in einem Kaffeehaus. Und da haben jetzt zum Beispiel durch Hotels auch schon angefragt, ob sie sich anschließen können. Und natürlich wird man das ausbauen. Je mehr mitmachen, desto besser, weil je mehr mitmachen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Virus wirklich besiegen.
Sie haben jetzt schon das Virus angesprochen und die Hotellerie angesprochen. Die Zahl der Infizierten in Wien steigt. Die steigt stark und stärker als in anderen Bundesländern. Das trifft vor allem auch den Tourismus, die Hotellerie.
Darf ich Ihnen da gleich ins Wort fallen? Bitte. Ich weiß, das jetzt tut man noch mal, weiß ich nicht, aber ist mir insofern wichtig. Ein sehr kleiner Teil der Ansteckungen passiert in der Gastronomie. Der wesentlich größere Teil der Ansteckungen passiert im privaten Umfeld oder in privaten Partys. Also da sieht man auch, wo man jetzt in Wirklichkeit dann weiter den Schwerpunkt legen muss.
Und das wäre gleich die anschließende Frage gewesen. Orten Sie da auch Versäumnisse der Stadt Wien? Glauben Sie, sind da die Behörden oder sind aber auch die Wiener zu nachlässig momentan?
Ich meine, das ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Wenn in einer Situation, für die es keine Blaupause gibt oder keine Vorlage gibt, fehlt mir jetzt eigentlich irgendwo das Vergleichs, die Vergleichsvorlage,
wo ich sage, andere Bundesländer wären zum Beispiel eine Vergleichsmöglichkeit.
Glaube ich nicht, dass das so einfach ist. Also ich aus meinem Dafürhalten würde Wien eher jetzt mit Paris vergleichen und weniger mit St. Pölten oder was weiß ich, oder mit einem Flächenbundesland wie Niederösterreich, weil das hat schon ein bisschen was mit Kontaktdichte und Kontakthäufigkeit und Kontaktwahrscheinlichkeit zu tun. Das ist im Grunde eine mathematische Funktion. Ich glaube, dass man Schritt für Schritt die richtigen Maßnahmen setzt. Natürlich kann man immer sagen, hätte man sie 2 Tage früher gesetzt, dann wären sie besser gewesen. Aber ich bin da wirklich der Letzte, der irgendwo hin einen Stein werfen
möchte. Der Handel zum Beispiel hat ja sehr gestört, dass die Maskenpflicht wieder eingeführt wurde. Also gerade seitens der Unternehmer gibt es natürlich große Skepsis, weil klar ist, die Konsumlust, die sinkt natürlich mit zunehmend strengen Reglement. Haben Sie da Verständnis oder sagen Sie, ja, da müssen auch die Unternehmer ihren Beitrag leisten?
Ich habe für jede individuelle Sorge Verständnis in diesem Zusammenhang. Aber es geht meines Erachtens darum, dass wir schauen müssen, dass wir so wenig Einschränkungen wie möglich, aber so viele wie notwendig treffen müssen. Ich weiß schon, das ist jetzt ein ganz schmaler Grat, den man treffen muss, aber es geht darum, um den Gesamterhalt der österreichischen Wirtschaft oder in dem Fall der Wiener Wirtschaft. Und das mag vielleicht bei der einen oder anderen Gruppe manchmal bedeuten, dass man ein bisschen zurückgehen muss, damit jetzt insgesamt über alles drüber das Optimum, also das wirtschaftliche Optimum, erwischt werden kann. Und vielleicht nicht, um das mit einer Zahl zu hinterlegen. Der prognostizierte Einbruch der österreichischen Wirtschaft ist irgendwo knapp unter 7%, und das ist natürlich, hängt das jetzt sehr stark davon ab, wie wird jetzt noch der Spätherbst werden. Und der prognostizierte Einbruch unter selben, also Annahme der Wiener Wirtschaft, ist knapp unter 5%. Und das zeigt ja auch auf der anderen Seite auch schon die Stärke der Wiener Wirtschaft durch Diversifizierung. Dass man sagt, eben, die Wiener Wirtschaft ist so breit aufgestellt, dass es natürlich Gruppen gibt, die ganz schwer betroffen sind. Stadthotellerie, ja, oder was weiß ich. Wenn Sie heute im Veranstaltungsbereich tätig sind, dann ist die Perspektive auf die nächsten Monate keine gute. Auf der anderen Seite, durch die Diversifizierung, ist dieser Wirtschaftsraum trotzdem ein sehr, sehr starker.
Herr Präsident, vielen Dank für das spannende Gespräch, vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Kommen.
Dankeschön.
Das war ein Auszug aus dem Gespräch von Christoph Schwarz und Walter Ruck. Naja, und eine Maßnahme, an die wir uns, glaube ich, schon ganz gut gewöhnt haben, weil sie einfach zu unserem neuen Alltag geworden ist, ist das Masketragen. Und mit diesen Masken werden ja mittlerweile durchaus schon Fashion-Statements gemacht. So schreibt auch der Gregor auf Twitter etwa: Masken, die Stecktücher für 2020. Zum Abschluss noch eine kurze Nachricht für alle Literaturfans unter euch. Heute wurde nämlich der Nobelpreis für Literatur vergeben und der ging an US-Poetin Luise Glück. Sie folgt auf den letztjährigen ausgezeichneten Österreicher Peter Handke. So, das war's auch schon für heute von mir. Um Ton und Schnitt hat sich Aaron Olsacher gekümmert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Und passend zum Namen der frisch gebackenen Literatur-Nobelpreisträgerin Luise Glück, hör dir jetzt noch Lucky von Jason Mraz. Habt einen schönen Abend und hört doch morgen wieder rein.